einen anfliegenden Kampfjet. Die Besatzung setzt mehrere Funksprüche zur Warnung ab, aber das Flugzeug reagiert nicht. Der Kapitän befiehlt den Abschuss. Später stellt sich heraus, der vermeintliche Kampfjet war ein Linienflieger. Zu spät. Die Rakete hatte alle 290 Insassen getötet.
So geschehen im Juli 1988. Die USS Vincennes schoss in der Straße von Hormus ein iranisches Passagierflugzeug ab. Trotz zahlreicher Untersuchungen und Studien ist der genaue Ablauf bis heute nicht völlig geklärt. Klar ist, dass das automatische Radarwarnsystem der amerikanischen Marine das Flugzeug fälschlicherweise als Kampfjet einstufte. Widersprechende Informationen ignorierte die Besatzung. Systeme von heute verarbeiten noch viel mehr Sensordaten und andere Informationen als damals. Gerade dadurch, glaubt Wolfgang Koch, Experte für Sensordatenfusion, können die Militärs in Zukunft tödliche Fehlentscheidungen vermeiden.
Wichtig ist Informationsüberlegenheit. Letztlich kann man nur verantworten, wenn man auch wirklich weiß, was man tut.
Je mehr Informationen einem militärischen Befehlshaber zur Verfügung stehen, umso besser kann er seine Verantwortung wahrnehmen, argumentiert Wolfgang Koch. Auch Mustererkennung könne dazu taugen. Jürgen Altmann sieht das anders.
Ist das jetzt ein Kombatantensystem, ein System des militärischen Gegners? Oder aber ist es vielleicht ein eigenes oder ist es vielleicht ein ziviles System, was gerade nicht angegriffen werden darf? Und da fangen eben die großen Schwierigkeiten an. Diese Klassifikation, die ist auf absehbare Zeit durch Algorithmen zuverlässig nicht hinzukriegen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, was dazwischen kommen kann. Es gibt einen Staubschirm oder einen starken Regen oder es gibt Blätter, die im Weg sind. Und dann kann man sehr schnell Fehlklassifizierungen haben oder der Panzer wird eben nicht von einer der Seiten gerade gesehen, von der aus die Muster eingelesen worden sind oder es ist ein Tarnnetz darüber oder aber eben ein größerer Bus, ein ziviler Bus erzeugt zufällig genau dieselben ähnliche Infrarotsignale, wie das man von einem feindlichen LKW-Transporter erwarten würde.
Vom Nebel des Krieges sprach der preußische Generalmajor Karl von Clausewitz schon im 19. Jahrhundert. Verzögerungen, Fehler und Missverständnisse. Täuschung und Gegentäuschung. Seitdem finden Militärstrategen immer neue Methoden, um diesen Nebel zu lichten.
The attack process begins with a variety of sensors gathering information in the battlefield. The sensor identifies the target, classifies it, and disseminates it through the system. In the same way, all the other sensors detect and classify the information and disseminate it through the net to all the connected participants.
Häuser, soweit das Auge reicht. Ein Soldat, der von einer Anhöhe aus mit einem digitalen Fernglas gegnerische Stellungen ausspäht. Die Bilder werden automatisch klassifiziert und mit einem Symbol versehen. Scharfschütze, Fahrzeug, Drohne, Radarstation, sogar ein Icon für Moscheen ist vorgesehen. Die Informationen werden an sämtliche Mitkämpfer weitergeleitet. Das Programm schlägt vor, ob das klassifizierte Objekt mit einem Hubschrauber, einer Drohne oder vom Boden aus angegriffen werden soll. Innerhalb von Sekunden errechnet das Gefechtssystem, welche Waffe am besten geeignet ist. Effectiveness and current ammo status. All that in accordance to the fire policy. The process can be performed automatically or controlled according to the commander's decision. Die schnelle Kommunikation von den Sensoren zu den Schützen ist das besondere Merkmal dieses Waffensystems. Dutzende Stellungen des Gegners werden innerhalb von Sekunden attackiert.
Diese Werbung der israelischen staatlichen Rüstungsfirma Rafael Advanced Defense Systems für ihr Sensor-to-Shooter-System Fireweaver erinnert an Computerspiele wie World of Warcraft. Ein Feldherrenblick, ein Spielfeld, um seine Figuren zu verschieben. Zusätzlich zu dieser kartenähnlichen Ansicht für das Hauptquartier bietet Fireweaver die Perspektive des jeweiligen Schützen, wie bei einem Ego-Shooter-Spiel. Immer mehr Sensoren und die allseitige Vernetzung versprechen den entscheidenden Informationsvorsprung im unübersichtlichen und chaotischen Häuserkampf. Ein gläsernes Gefechtsfeld. Seit Anfang 2020 nutzt die israelische Armee das System Fireweaver in Einsätzen. Auch die Bundeswehr scheint beeindruckt zu sein. Im Rahmen der Studie Erzeugung eines gläsernen Gefechtsfeldes zur Unterstützung dynamischer Operationen soll die IT-Firma Atos zusammen mit Rafael ein solches Sensor-to-Shooter-System für die Bundeswehr entwickeln. Vermarktet wird das Programm auch mit dem Argument, es werde Kollateralschäden und Eigenbeschuss verhindern. Können KI-gesteuerte Waffensysteme tatsächlich und zuverlässig Freund und Feind unterscheiden? Bedrohungen realistisch einschätzen, zivile Opfer minimieren?
Also die bisher bestehenden Systeme, ich kann wirklich nur beten, dass da niemand auf die Idee kommt, die an den Abzughebel zu setzen. Also, ja.
Dies ist nicht die Meinung eines friedensbewegten Aktivisten. Jörg Hoffmann ist Professor an der Universität des Saarlandes für Grundlagen der künstlichen Intelligenz. Sein eigentliches Forschungsgebiet sind Planungsalgorithmen. Vor 5 Jahren hat er, wie 4000 andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem Bereich KI und Robotik, einen offenen Brief gegen autonome Waffen unterzeichnet.
Ob ein weltweites KI-Wettrüsten begonnen wird, ist eine Schlüsselfrage für die Menschheit. Wenn irgendeine der großen Militärmächte die KI-Waffenentwicklung fortführt, ist ein globaler Rüstungswettlauf letztlich unvermeidlich. Und der Schlusspunkt dieses technischen Pfades ist klar. Autonome Waffen werden die Kalaschnikows von morgen sein. Anders als Nuklearwaffen benötigen sie keine teuren oder schwer zu erlangenden Materialien. Daher werden sie allgegenwärtig und für alle bedeutenden Militärmächte in der Massenproduktion kostengünstig sein.
Es gibt sehr viele Anwendungen von KI-Methoden, die sehr positiv für die Menschheit sein können, aber es gibt eben auch welche, die extrem gefährlich sind.
Dual Use, zweifache Verwendung, lautet der Fachbegriff für Technik, die zu militärischen oder auch zivilen Zwecken eingesetzt werden kann. Und nicht nur Militärs könnten Zugang zu den neuen Waffen bekommen, warnt der offene Brief.
Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis sie auf den Schwarzmarkt und in die Hände von Terroristen gelangen. Für Diktatoren, die ihre Bevölkerungen besser kontrollieren wollen. Oder Warlords mit dem Ziel von ethnischen Säuberungen.
Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human.
Ein smarter junger Mann im Anzug. Eloquent und überzeugend steht er auf einer Bühne und stellt die neueste Errungenschaft der digitalen Technik vor. Eine kleine Drohne, nicht einmal Handteller groß. Ebenso wie moderne Mobiltelefone verfügt sie über eingebaute Kameras und andere Sensoren, kann Gesichter erkennen. Der Unterschied? Im Inneren trägt sie 3 Gramm Sprengstoff. Die Drohne ist komplett unabhängig von Funksignalen. Einmal auf den Weg gebracht, verfolgt sie ihr Ziel, bis sie es gefunden hat. Der Moderator wirft die Drohne hoch in die Luft. Sie fliegt über die Köpfe des Publikums und steuert dann zielgerichtet den Kopf einer lebensgroßen Puppe an, die am anderen Ende der Bühne steht. Ein Knall ertönt. Das Geschoss zerschmettert die Schädeldecke.
That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional.
disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now trust me, these were all bad guys.
Dieses Video mit dem Titel Slaughterbots, frei übersetzt Killerroboter, wurde Ende 2017 ins Netz gestellt und seitdem mehr als 3 Millionen Mal angesehen. In Auftrag gegeben hat es Stuart Russell, Computerwissenschaftler an der University of California, Berkeley. Seine Bücher über künstliche Intelligenz gelten als Standardwerke. Und er ist der Initiator des offenen Briefes gegen autonome Waffen.
Autonome Waffen sind ideal geeignet für Aufgaben wie Ermordungen, das Destabilisieren von Nationen, die Unterdrückung von Bevölkerungen und das selektive Töten bestimmter ethnischer Gruppen.
Stuart Russell, der das Video konzipiert hat, hat erhofft und ich denke auch in vielen Fällen erreicht, dass Leute einen Schreck bekommen haben über die Möglichkeiten, die sich da entwickelt haben.
Friedensforscher Jürgen Altmann.
Und insbesondere in der Gemeinschaft der KI-Forscherinnen und Forscher und der Entwickler, die auch in Firmen sitzen, gerade auch in Silicon Valley, in diese Riesenfirmen Facebook, Amazon, Google oder in Seattle, Washington bei Microsoft, großen Eindruck gemacht. Und es gibt dort ja auch eine gewisse Bewegung, dass Programmiererinnen und sonstige Forscher sich dagegen aussprechen, autonome Waffensysteme zu entwickeln und die eigene Regierung aufgefordert haben, sich für ein internationales Verbot einzusetzen.
Auch der deutsche Wissenschaftler Jörg Hoffmann hat den offenen Brief unterzeichnet. Er beschäftigt sich mit automatischer Planung. In Verbindung mit dem sogenannten Maschinenlernen könnten Planungsalgorithmen vielleicht Maschinen mit einer größeren Autonomie ausstatten. Dann würden sie flexibler auf neue Situationen reagieren und wären weniger fehleranfällig. Dieser Ansatz ist auch für das Militär interessant. Ein Forschungsprojekt von Jörg Hoffmann beschäftigt sich genau damit, nämlich mit der Erklärbarkeit von KI-Entscheidungen. Finanziell gefördert wird es vom Air Force Office for Scientific Research, einer Einrichtung der amerikanischen Luftwaffe.
Ich gebe ganz offen zu, ich habe auch mich damit anfangs nicht wohlgefühlt. Ich habe länger gezögert, aber es gibt keinerlei Vorgaben, was irgendeine Anwendungsorientierung angeht. Das Ziel ist ausschließlich die Publikation.
Trotz des oft behaupteten Vorsprungs der USA bei der KI fördern Einrichtungen des US-Militärs wie die Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, durchaus zahlreiche Forschungsprojekte in Deutschland. Ihr militärischer Nutzen ist nicht immer klar ersichtlich.
Planen kann heißen Schach spielen, es kann heißen, eine Fabrik zu steuern, es kann heißen, automatische Sicherheitsprüfung durchzuführen, es kann sein, einen Roboter auf dem Mars zu kontrollieren und ja, es kann eben auch sein, in irgendeiner Form militärisch geartete Pläne zu erstellen. Also die Grundproblematik aus meiner Sicht ist, dass diese Methoden auch militärisch eingesetzt werden können, auch wenn dies nicht explizit in der Absicht der Forschung ist. Und das Problem, dass man dem ziemlich machtlos gegenübersteht.
Der Wissenschaftler Jörg Hoffmann befürchtet, ein KI-Wettrüsten habe längst begonnen.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir hören auf, an KI zu forschen, oder die Politik entscheidet sich, das nicht militärisch zu verwenden. Ansonsten sehe ich keine Möglichkeit. Und leider sind beide Möglichkeiten nicht sonderlich plausibel.
Im Cockpit sitzt ein Kampfpilot und behält mehrere Bildschirme und Skalen gleichzeitig im Blick. Navigation, Kommunikation, Radarsignale. Nicht nur die seines eigenen Kampfjets, auch die Sensoren der unbemannten Drohnen, die wie ein Schwarm sein Flugzeug begleiten und vor angreifenden Raketen abschirmen oder vorausfliegen.
Zur Verbesserung des Zusammenspiels von Mensch und Automation ist die Blickbewegungsmessung eines der wichtigsten Werkzeuge. Der Fokus liegt auf der Zuweisung der Inhalte auf dem Display zu den Blickbewegungen des Piloten. Aus diesen Informationen können dann Rückschlüsse auf das mentale Geschehen des Piloten getroffen werden.
Daran forscht die Universität der Bundeswehr in München. Eine Videopräsentation erklärt die Vorzüge der automatischen Datenverarbeitung. Künstliche Intelligenz und Algorithmen werden zum digitalen Co-Piloten. Dazu Axel Schulte, Professor für Flugmechanik und Flugführung an der Bundeswehrhochschule.
Deutschland und Frankreich planen ja derzeit die Neuentwicklung eines Kampfflugzeugsystems, das sogenannte FCAS, Future Combat Air System. In diesem Zusammenhang entwickeln wir hier Konzepte und Technologien zur hochautomatisierten Missionsführung und Pilotenunterstützung.
kognitive Assistenten sollen die Aufmerksamkeit und Belastung der Piloten erfassen und bei einer Überlastung die Informationen filtern. Sie messen den Puls, die Pupillenbewegungen und bewerten die Interaktion des Piloten mit dem Computersystem. Wirkt der Pilot überfordert, beispielsweise in einer Kampfsituation, übernimmt der Computer die Steuerung.
Auf der einen Seite ist es natürlich ein Segen, so ein vernetztes System zu haben. Auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisser Fluch aufgrund der Informationsflut, die man natürlich entsprechend aufbereiten muss, sodass sie für einen Menschen, wo auch immer er zu dem Zeitpunkt ist, sei es in einem Cockpit, sei es in einem eher zurückgelagerten System, die Entscheidung zu treffen, wie es jetzt weiter vorzugehen hat.
Tom Groß, oberster Ingenieur bei Airbus für das FCAS-Projekt. Manned, Unmanned Teaming ist der Fachbegriff für diese Art der Zusammenarbeit von Mensch und Automat. Bei dem geplanten Airbus-System sollen beispielsweise Drohnen die Zielaufklärung übernehmen, entsprechend des jeweiligen Auftrags. Finde gegnerische Fahrzeuge, Radaranlagen oder Soldaten. Einhellig versichern Vertreter von Bundeswehr und Bundesregierung, man lehne tödliche autonome Waffen ab. Aber die Pläne für das Future Combat Air System sehen eine weitgehende Automatisierung vor. Einen bewaffneten Drohnenschwarm, digitale Co-Piloten, KI-gestützte Aufklärung der Lage. Ist im Krieg der Zukunft überhaupt noch Platz und Zeit für einen Man in the Loop? Einen vernunftbegabten Menschen in der Entscheidungsschleife?
Jetzt haben wir den Kapitän, der für ein Schiff verantwortlich ist. Und jetzt fliegt eine Rakete mit hoher Geschwindigkeit so knapp über den Wellen. Ja? Der kann jetzt nicht erstmal anfangen, um zu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Sondern das muss hochautomatisiert ablaufen. In dem Augenblick, in dem man weiß, das ist das, dann geht sofort die Gegenmaßnahme los. Man in the Loop geht da nicht mehr.
Zusammen mit Airbus hat Wolfgang Koch vom Fraunhofer-Institut die AG-Technikverantwortung für das Future Combat Air System ins Leben gerufen. Sie soll herausfinden, wie das Luftkampfsystem trotz Automatisierung ethisch gestaltet werden kann. Das sei möglich, betonte Wolfgang Koch bei der DWT-Tagung im März.
Naja, es ist wie beim Räuber und Gendarm spielen, wenn Sie so wollen. Der Räuber, der darf jede Sauerei machen, aber der Gendarm darf es nicht. Trotzdem muss der Gendarm technisch auf Augenhöhe des Räubers sein. Aber er darf nicht alles. Aber die Mittel, die er einsetzt, müssen so konzipiert sein, dass er sie einsetzen darf und auch guten Gewissens einsetzen kann.
Das Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie von Wolfgang Koch arbeitet zu diesem Zweck an Computerprogrammen, die sozusagen als digitaler Rechtsberater sicherstellen sollen, dass die Regeln des Völkerrechts eingehalten werden. Die Kampfmaschinen sollen beispielsweise zwischen Zivilisten und gegnerischen Soldaten unterscheiden und dann bei entsprechender Einordnung, gemäß der Einsatzregeln, ihre Waffen nutzen.
Ist der Mensch beteiligt? Jawohl. Nämlich bei dem Design eines solchen Systems, bei der Auslegung der Parameter, bei der Formulierung der Rules of Engagement.
Da sind sehr viele Unwägbarkeiten da, die man nicht so ohne weiteres auf Wenn-Dann- und Ja-Nein-Entscheidungen runterbrechen kann.
Das Völkerrecht ist weitaus komplexer, sagt Jürgen Altmann. Etwa wenn es um das Gebot der Verhältnismäßigkeit geht.
Wie will man das jetzt in Computeralgorithmen fassen? Sagt man, ein Schulkind, ein totes zählt 10 Punkte und eine zerstörte Geschützbatterie um die Ecke zählt 20 Punkte?
Es ist möglich, eine KI-Technik zu Systemen zu bauen, die den verantwortungslosen Einsatz ermöglichen, nahelegen und begünstigen. Jawohl, das ist möglich. Deswegen müssen wir die Bundeswehr mit Instrumenten ausstatten, auch dann zu bewähren. Aber nicht so, dass wir uns auf das Niveau des Räubers begeben, sondern wir sind die Gendarmen. Hört sich arrogant an, aber wir sind einfach die Guten, oder? Also.
Die Spannungen zwischen den Machtblöcken USA, China, Russland und Europa wachsen. Konfliktforscher wie Jürgen Altmann machen sich Sorgen, KI-gestützte Waffen könnten die prekäre internationale Lage weiter destabilisieren und sogar das ohnehin fragile nukleare Gleichgewicht. So könnte eine Armee versuchen, mit überlegener Sensorik und autonomen Robotern einen Gegner zu entwaffnen und so seine Vergeltung zu vermeiden. Jürgen Altmann engagierte sich bereits in den 80er Jahren gegen die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland.
Es fängt auch schon an, dass manche Stimmen sagen, ja, aber zur Sicherheit der Abschreckung ist es besser für den Fall, dass die menschlichen Befehlshaber zerstört würden oder angegriffen würden und nicht mehr entscheidungsfähig wären, dass es dann gut wäre, ein autonomes System zu haben, was dann die Nuklearwaffen dennoch startet.
Selbst wenn die sogenannten Enthauptungsschläge technisch noch nicht durchführbar sind, die Nervosität der Nuklearmächte wächst. In den Grundprinzipien der Russischen Föderation für die nukleare Abschreckung wird folgende Bedingung für den Atomwaffeneinsatz aufgelistet. Ein Angriff eines Gegners auf kritische Regierungs- und Militäreinrichtungen, der die Fähigkeiten der atomaren Vergeltung untergraben würde.
Und von daher muss man also befürchten, wenn man autonome Waffensysteme nicht grundsätzlich verbieten kann oder verbieten wird, dass dann solche Eskalationsgeschichten passieren können in allen möglichen Krisenbereichen. Das muss nicht zwischen USA und Russland oder zwischen USA und China sein. Das kann auch zwischen Indien und Pakistan sein oder zwischen anderen Konfliktparteien, sagen wir Nordkorea, Südkorea, Nordkorea, Japan oder anderes.
Ein militärisches Kontrollzentrum. Soldaten in Uniform sitzen im Halbdunkel vor ihren Bildschirmen und verfolgen blinkende Radar- und Satellitensignale. Plötzlich leuchtet eine rote Lampe. Ein lauter Warnton erschallt. Der Radar meldet eine anfliegende Atomrakete. Dann eine zweite, dritte, vierte. Die Soldaten springen von ihren Stühlen auf.
In einem solchen Fall sollte eigentlich der Computer die Regie übernehmen. So war das vorgesehen in unserer Ausbildung. Und so lauteten auch unsere Befehle. Man hat mehr auf Maschinen vertraut als auf das Urteil von Menschen.
Stanislav Petrov zögerte damals, am 26. September 1983. Bei einem tatsächlichen Atomschlag hätten deutlich mehr US-Raketen auf dem Radarschirm auftauchen müssen. Er meldete den Vorfall nicht und hatte recht. Das Frühwarnsystem hatte einen Fehlalarm ausgelöst, verursacht durch reflektierende Sonnenstrahlen. Weil der russische Offizier und nicht die Maschine die letzte Entscheidung traf, verhinderte er den Dritten Weltkrieg und rettete Millionen Menschenleben. Auf welche konkreten Einsatzszenarien bereitet sich die Bundeswehr vor? Wie soll echte menschliche Kontrolle trotz Automation sichergestellt werden? Trotz zahlreicher Anfragen seit Juni 2020 waren weder Bundeswehr noch Verteidigungsministerium willens oder in der Lage, Fragen dazu in einem Interview zu beantworten.
Nicht jede Kriegspartei beachtet Regeln, Gesetze und völkerrechtliche Grundsätze. Auch das gehört zur Wahrheit, liebe Kollegen und Kolleginnen.
Zurück in den Bundestag. Zur Debatte über tödliche autonome Systeme. Gisela Manderla, CDU-Bundestagsabgeordnete und Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik, argumentiert mit den äußeren Bedrohungen. Skrupellose Gegner werden sie so oder so einsetzen, sagt sie. Andere Bundestagsabgeordnete widersprechen und berufen sich auf die Expertise der Fachwelt. Katrin Vogler von der Partei Die Linke.
Diese unheilvolle Entwicklung kann nur gestoppt werden durch ein Verbot. Und das ist die Meinung von 160 internationalen Nichtregierungsorganisationen in der Kampagne für das Verbot von Killerrobotern. Mehr als 4.500 KI-Experten unterstützen ein völkerrechtlich bindendes Verbot.
Eigentlich klingt das ganz ähnlich wie die Position der Regierungsparteien, wie sie im Koalitionsvertrag steht.
Die Bundesregierung setzt sich aktiv für eine Ächtung letaler, vollautonomer Waffensysteme ein, die außerhalb der Kontrolle des Menschen tätig werden.
Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.498 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 9.342 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese
die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen, die einen eigenen Verbotsantrag vorgelegt hatte, enthält sich. Angenommen. Alle anderen Fraktionen, CDU, SPD, FDP und AfD, stimmen gegen den Antrag für ein internationales Verbot autonomer Waffensysteme.
Kampfmaschinen, künstliche Intelligenz und die Kriege der Zukunft. Ein Feature von Matthias Becker und Gerhard Klaas. Es sprachen Heiko Raulin und Marit Bayer. Ton und Technik Tanja Hiesch und Karl-Heinz Runde. Regie Felicitas Ott. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk 2020.
Weil ich deine Mutter fick, bist du lange nicht mein Kind. Wie oft hab ich dir gesagt, du sollst mich nicht Papa nennen. Nur weil ich König bin, ist deine Ma nicht Königin, sondern irgendeine Schlampe, die ich ab und zu mal bang. Ich hab Rennen um dein Leben, denn ich lass die Straßen brennen. Ich bin hungrig, wie Piraten in Somalien. Ich will Geld, eine Villa und dein AMG SL. Platinplatten in meinem Schrank, nicht mehr ticken bis um 12. Fick die Welt, mache schnell mal zwei Tracks und bin im Rennen. Ich erzähl, was ich erlebe und mach nicht auf 50 Cent. Ich häng ab mit deiner Bitch im Porsche Cayenne. Die Schlampe lutscht mein Schwanz und sie hält ihr Arsch hin. Bei dir macht sie auf, Jungfrau so wie Ariel. Und du denkst, sie wär brav und sie geht dir nicht fremd. Du und deine Frau sind weiß wie Barbie und Ken. Sag, wieso kommt euer Kind schwarz auf die Welt? Froh. Ich klau dein Ticket in das Paradies. Sag ihm, er soll sich ficken, Schabo, wenn du Satan siehst. Froh. Gib dir dieses Baba-Lied, ballert mies, aggressiver Stil. Babahaft schießt und alle fliehen. Froh. Benny Blanco pumpt weiter krasse Beats, das ist für die Kurdis und Habibis aus Palästin. Froh, der Markt wird rasiert, guck, der Aber zielt auf dein Krafer Asachdi, Offenbach, Anarchie. Mut bloß nicht auf, halt die Fresse, du Lutscher, sonst jag ich dich in die Luft mit ner Bazooka. Warum ist sie nicht fick? Deine dumme Mutter, Finger rein, Finger raus. Fischkutter, du solltest dich ducken. Meine Jungs geben keinen Fick, schlagen dein Gesicht ein mit nem Eispick. Dein Shit kein Hit, mein Rap bleibt echt. Ich mach Cash und geh in Rente mit 30. Lotto-Kids bauen sich dicke Ganja-Jibbits und pumpen mein Album im Honda Civic. Benny Blanco Beats, aka BBB. Kinder hören's auf PSP. Gangster im BMW, im CLS, Mercedes. Aslak Gangster-Rap und du Spast machst dich nur lächerlich wie Menderes. Ich bin back und schlage Schädel mit Todis ein. Mit dem verchromten Eisen, los, hol die Polizei. Ich klau dein Ticket in das Paradies. Sag ihm, er soll sich ficken, Schabo, wenn du Satan siehst. Froh, gib dir dieses Baba-Lied, ballert mies, aggressiver Stil. Babahaft schießt und alle fliehen. Froh, Benny Blanco pumpt weiter krasse Beats, das ist für die Kurdis und Habibis aus Palästin. Froh, der Markt wird rasiert, guck, der Aber zielt auf dein Krafer Asachdi, Offenbach, Anarchie.
6-5, Mutterfickerlo, meine Gegend. Primitives Rap-Ho, nach meiner Regel. Nakuba Live Show, King, dreh den Pegel. Hochhaus Rap-Flow, fing geficktes Leben. 6-5, Block Romantik und Weißen das Mock. Meine Stimme dröhnt, yo, und bums wie ne Glock. Asphaltkrieger, der Aslak turnt nur auf Op. Jackpot-Fieber und ich räum den verfickten Pop. Haftung nicht zu zweit, roh und niemals so. Beton-Schmerz-Musik, mein Style ist Porno. Scheiß auf dein Respekt, ich geh Straßen-Promo. Ich nap hier und dort und hab den Adler als Logo. Diese zwei Jungs fickt und stresst keine, du Homo. Und wenn, dann fick ich dein Arsch pervers ins Lomo. Ich bin und bleib die Wahrheit, Betonklassik. Ich mach nur mein Geld, deutschen Rap-Pasto.
Ich klau dein Ticket in das Paradies. Sag ihm, er soll sich ficken, Schabo, wenn du Satan siehst. Roh, gib dir dieses Baba-Lied, ballert mies, aggressiver Stil. Babahaft schießt und alle fliehen. Roh, Benny Blanco pumpt weiter krasse Beats, das ist für die Kurdis und Habibis aus Palästin. Froh, der Markt wird rasiert, guck, der Aber zielt auf dein Krafer Asachdi, Offenbach, Anarchie.
I could And I'm sorry too. I didn't have my baby dream, all the one in which I hold you tight. Had to call you up this morning to see if everything was still alright.
Van NPO Radio 5. De Boeddhistische Omroep. Oba Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
MS-patiënte Anna Bishop vertelt straks hoe zij ondanks haar ziekte dansend haar eigen vrijheid probeert te ontdekken. Joost Vrouwenraad voltooide de langste dansmarathon ooit. Dansend in een onderbroek van Heerlen tot Maastricht probeerde hij tot de kern van het bestaan te komen. En ook hier is tafelheer Jan Boer.
De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische...
Welkom alle drie. Joost, je bent professioneel danser en je bent ook oprichter van dansgezelschap
Gotra, als ik het goed heb.
Dat klopt.
In Limburg. Je hebt vorige week zondag in je eentje 28 kilometer van Heerlen naar Maastricht gedanst.
Ja, ja.
En ik zei net al in je onderbroek, maar je had nog wel wat meer aan. Hè? Een grote jas van een Japanse ontwerper.
Ja.
En wat me daarbij opviel was dat je, nou ja, ongelooflijk atletisch dat deed. Je bent een ongelooflijk atletische jongen. En ik vroeg me af of je met deze performance in het Guinness Book of Records bent gekomen.
Om heel eerlijk te zijn, weet ik het niet. En dat heeft er gewoon mee te maken dat ik daar niet mee bezig was.
Mm-hmm.
Ik heb wel inmiddels begrepen, als je in het Guinness Book of Records wil terechtkomen, dan moet je dat van tevoren aantonen.
En dan moeten
er twee mensen komen van Guinness Book of Records, zoiets.
Maar dat was helemaal je insteek niet natuurlijk.
Nee, absoluut niet. Nee.
Maar ben je nog steeds moe? Want van een marathon ben je een paar dagen moe, van een gewone marathon.
Het was verrassend voor mij dat ik niet moe was. Ook niet de dag daarna of de twee dagen daarna. Zelfs de dag daarna werd ik voor de wekker wakker om 6:00 ochtends. Het enige wat voor mij lastig was, was de bovenbeenspieren die er als beton aanvoelden. Het was echt keihard. Was.
Ja, want je moest heel veel heffen je knieën. Hè? Dat zag
ik. Ja, ik heb echt een ontzettende impact op mijn lijf.
Ja. En je hebt heel veel publiciteit gekregen. Hè?
Dat was ongelooflijk. Dat was ongelooflijk. Dat was ook echt niet verwacht.
En was het ook landelijk publiciteit?
Landelijk, ja. Het heeft echt geboomd zelfs. Het is volledig geëxplodeerd. Qua
nou, we gaan straks horen waarom dat zoveel publiciteit heeft getrokken. Anna Bishop, jij bent al vele jaren MS-patiënte. Misschien klinkt dat niet zo heel bijzonder leuk natuurlijk, maar zo noem je jezelf soms ook, of niet?
Ja hoor. Ja. Of een MS'er.
Ja, een MS'er. Maar jij bent niet voor een dansmarathon gegaan, maar je werkt misschien aan een voorstelling, hè? Want je bent bezig met dans. Lessen voor in het kader van Dance for Health.
Mm-hmm.
Welk ballet staat er eventueel op het programma?
We dansen op muziek van de Vuurvogel van Stravinsky.
Mm-hmm. En dat zou mogelijk later in samenwerking met een Nationaal Balletorkest eventueel echt tot een voorstelling kunnen komen.
Dat zou heel prachtig zijn, dat wensen wij allemaal. Dit moment is het zo dat leden van het Nationaal Ballet, dansers, die komen wel eens bij ons en doen mee met de lessen.
Spannende combinatie.
Mm-hmm.
Jan Boer, heb jij iets met dansen?
Eigenlijk wel, maar ik ga niet de hoogstellende uitvoeren, maar ik ga sowieso eigenlijk nooit naar theater of film, ook niet. Wat dat betreft ben ik eigenlijk een hele eenzijdige filosoof. Maar ik heb veel met kunst. En we hadden het er net even over. Die dans is misschien wel de oudste kunst die er is. Dus in mijn hart heb ik er veel meer. Ja.
Mm-hmm. En als filosoof heb je daar vast ook een visie op. Dus ik hoop dat we zo direct ook
beetje,
gaan
horen.
Ja,
daar kunnen we zo nog eens over hebben. Ja, dat is natuurlijk leuk.
Nou, we beginnen even met Anna Bishop. Dans heeft dus een positieve uitwerking op lichaam en geest.
Zeker.
Niet alleen van MS, maar ook van Parkinson-patiënten. Dat is onlangs gebleken, althans, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. In het kader van Dance for Health. En dat is een organisatie die in de VS is opgericht. En inmiddels ook in 15 steden in Nederland actief.
Mm-hmm.
En werkt dus samen met academische ziekenhuizen, maar ook met professionele dansgezelschappen zoals het Nationaal Ballet en het Scapino Ballet.
Mm-hmm.
Jij danst ook via Dance for Health. Bij wie doe je dat?
Ja, dat klopt. Ik dans met Andrew Greenwood. En wij repeteren bij het Nationale Ballet in de balletstudio's. 2 keer in de week.
En wie is Andrew?
Andrew is van Dance for Health.
Mm-hmm.
En
van Dance for Health Nederland.
Dance for Health Nederland. En het is eerst begonnen als Dance for Health Parkinson. Het is nu uitgebreid naar MS. Maar in de toekomst dan worden er meer ziektebeelden. Gaan ook dansen.
Mm-hmm. Even bij jouw ziekte beginnen. Wanneer merkte jij dat jij aan MS leed? Hoe openbaarde zich dat bij jou?
Dat is een heel leuk verhaal. Het was 1 januari 1996. Ik had een heel leuk feestje gehad. Erg veel champagne gedronken. En ik werd wakker en ik had tintelende voeten. En dat liep mijn benen op tot mijn knieën. En ben ik naar het AMC geweest.
Mm-hmm.
En na een maand was duidelijk dat het MS was.
Mm-hmm. En hoe oud was je toen?
34 toen.
Mm-hmm.
Ja,
34, en zo'n gevoel, dat had je nog nooit ervaren?
Nee. Het was, ik ben naar de huisarts gegaan. Die vroeg of ik een griepje had gehad. Achteraf merk ik dat hij opgeschreven had, vermoedelijk Guillain-Barré. Dat is een zusje of een broertje van MS. Maar daar genees je wel van. En ja, dit was een verrassing voor mij om mijn benen zo te voelen.
Mm-hmm. Dus op basis van deze kenmerken kon hij dus al meteen een diagnose stellen?
Nee, ik heb een maand lang op het AMC gelegen. En daar is de ruggenpruk gedaan. En is gekeken naar mijn ogen, of ik een ooginfectie had gehad. En de allerlaatste en de beslissende proef, dat is dan een MRI-scan. En op die scan was duidelijk te zien dat ik sclerose had, plaques had. Dus actieve ontstekingen.
Dus het is eigenlijk een ontstekingsziekte. En waar gaat die ontsteking dan heen ongeveer? Waar gaat die dan zitten? Op uiteinde van zenuwen? Of?
Nou, het is om je zenuwen zit een protectielaagje, zeg maar. Dat heet myeline. Het zijn 14 verschillende eiwitten. En op de een of andere manier is er het immuunsysteem die gaat dan je eigen weefsel aanvallen. Onlangs is gevonden dat het een van de 14 eiwitten is. Waarom dat gebeurt, dat weet niemand. Mm-hmm. Nog.
Dus dat is eigenlijk volkomen willekeurig?
Niet helemaal. Er zijn bepaalde factoren. Er zijn 60% vrouwen en 40% mannen. Het is genetisch. En ook het ligt aan waar je geboren bent in de wereld. Hoe dichter bij de evenaar, hoe minder kans je hebt om MS te krijgen. Mm-hmm. Dus dan is het misschien...
Zonlicht.
Precies. Zonlichtwarmte.
En ja. Vitamine D. Ja. En er wordt steeds meer bekeken dat dat ook een beslissende factor is.
Mm-hmm. Ja. In welke mate bepaalt MS nu jouw leven op dit moment?
Ik zeg altijd, I'm in denial. Dus eigenlijk bepaalt het zo min mogelijk. Ik ben natuurlijk na 20 jaar, weet ik wat mijn grenzen zijn. Weet ik dat ik gestraft word als ik over die grenzen ga. Maar ik heb van MS, zal ik hebben heel mijn leven. En ik weet, als ik mijn MS respecteer, dan respecteert MS mij ook.
Mm-hmm. Dat is mooi.
Mm-hmm. Maar je hoort ook van mensen die dat op een hele progressieve manier hebben. En klopt. Jij hebt het dus in een minder progressieve manier. Kan ik dat zo goed
zeggen? Ja, ik heb veel geluk. Mm-hmm. Ik moet ook zeggen dat ik de farmaceutische industrie erg dankbaar ben. Want ze hebben een prachtig medicijn die een MS-remmer is. Mm-hmm. En sinds ik dat gebruik, heb ik nooit meer een sjoep gehad of een opflakkering. Maar het is... ik weet niet meer wat ik wilde zeggen.
Ja, nou,
hoe je ermee omgaat. Moet een enorme knal zijn dat je ineens... Dat je lijdt, hè? Dat je die pijn hebt. En...
Ja, want wat zijn de verschijnselen dan? Wat kan je minder goed?
Nou, ik wil eerst zeggen dat bij ieder patiënt is het een ander verhaal. Hmm. En bij mij, ik heb het geluk, ik heb geen pijn. Ja, maar er zijn veel patiënten die verschrikkelijke pijn hebben. Ja. En bij mij is het dat ik oververmoeid ben. Dat is dus ook bij veel mensen, zo'n 80% die hebben last van oververmoeidheid. Hm. Ik ben met warmte en kou boven de 24 graden. Dan krijg ik uitval van mijn zenuwen. Die doen het dan niet meer. En ook als het hier heel koud is, dan loop ik ook wat minder. Ik heb de laatste tijd wat problemen met cognitie. Dus mijn geheugen en concentratie. Dat gaat een beetje achteruit. Mm. En mijn mobiliteit. Dus ik loop met rollator. En ik kan niet zo heel ver lopen. Dan ga ik met mijn benen slepen.
Mm-hmm. En dat in de zomer is het misschien ietsje beter dan in de winter, kan ik me zo voorstellen.
Behalve als het 34 graden is, dan gaat het
dan
helemaal niet.
Slaat het weer om. Uh-huh. Ja. Hoe was jouw leven nou? Hoe zag jouw leven eruit voordat je dat kreeg? Wat deed je allemaal?
Ik deed heel veel. Dus ik was aan het afstuderen in de sociale geografie. Ik ben vertaler. Ik was bezig met een vertaling van 70.000 woorden. Ik woonde in Portugal en ik woonde in Nederland. Ik ging 2 keer in de week naar Aikido, 2 keer in de week paardrijden. Dus wat je kunt zeggen is dat ik overbelast was. Ja. En dat is ook waarschijnlijk een trigger voor MS.
Mm-hmm. Dus je hebt te veel voor jezelf. En ik heb begrepen, je danste ook toen je heel klein was. Hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Ja.
Ik heb heel intensief gedanst als kind tot mijn 11e.
Vanaf je 4e las ik.
Ja.
Is dat dan je eigen keuze of is het de papa en mama die dan voor je kiezen?
Nou, ik ben uit 1961. En dan is papa en mama die dat kiezen.
Ja, we doen dat.
En ook later, toen ik heb een beurs gewonnen voor een school in Engeland. Ja, toen was het duidelijk van, ga jij maar met je hoofd werken in plaats van je lichaam. Dus ik ben niet naar de Royal Academy of Dramatic Art gegaan, helaas. Anders was ik misschien een danser geworden, net zoals Joost.
En in jouw geval was het wel eigen keus? Is het eigen keus?
Was een, ja, wel gestimuleerd om ouders, maar het was echt een eigen keus. Ja.
Want het was ook zeker in die tijd, van een jongetje was het niet heel erg voor de hand liggend dat hij op ballet ging. Maar ik werd heel erg getriggerd door de evenementen waar mijn ouders mij mee naartoe namen. En mijn zusje zat op ballet. En ik zag dat allemaal en ik dacht van ja, ik wil het ook.
Ja.
En dat werd overigens ook door mijn arts destijds ook nog extra gestimuleerd. Omdat ik wat groeipijn had. En mijn houding was niet helemaal zuiver. Ze dachten dat ik motorisch gestoord was, echt. Die jongen, ja, stimuleer die maar inderdaad om de balletles te gaan doen. Dus dat is vanuit mezelf, mijn ouders en ook, ja, ook mijn dokter. Dus die heeft gezegd van, goed voor die jongen.
Mm-hmm. Ja, dus die had dan een vooruitziende blik, die arts van jou.
Ja, wellicht. Dat was een profeet.
Ja, want jij bent ook weer teruggekomen op je grote liefde. En juist door MS, hè, ben je in aanraking gekomen met Dance for Health.
Ik ben daar zo blij om.
Ja, hoe ging dat zoiets in zijn werk?
Hoe ik erop gekomen ben.
Hoe kwam je met Dance for Health in aanraking?
Dat begon door mijn partner die in de Telegraaf las dat er een onderzoek ging beginnen naar MS aan de VU. En dat was 21 januari, las hij dat. En ik heb meteen gebeld naar de VU om me aan te melden daarvoor. Later leerde ik dat er lessen gegeven werden. Ik kon eigenlijk niet wachten om te beginnen aan het onderzoek. Dus ik heb me aangemeld voor de lessen en voor Dance for Health.
En hoe lang doe je dat nu?
Dat is nu sinds eind augustus. Ja, we zitten ongeveer halverwege. Het is een totaal van 8 weken. 2 keer in de week.
Maar zo recent.
Ja.
Recent.
Ja.
Maar wat zijn je ervaringen op deze korte termijn al? Behalve dan dat je het ontzettend leuk vindt, want dat zie ik ook aan je.
Ja, nou, het maakt me inderdaad blij. Het is, wat je tegenkomt in de eerste keer, is ik loop tegen mijn grenzen aan. En dat is confronterend. Maar al heel snel, dan ontspan je en dan ga je gewoon mee in de flow. En dan blijkt dat je veel meer kan dan dat je dacht.
Ja, ja.
En het is ook, je ervaart, je lichaam is meestal, er zijn weinig momenten dat je je lichaam als prettig ervaart. En als je dan gaat dansen, opeens, dan heb je wat meer liefde voor je lijf. Want die gaat dan mooie dingen doen.
Is dat ook een ervaring van als het ware een beetje loslaten?
Absoluut.
Huh?
Ja. Ja, je bent ook dan niet meer zo bezig met je beperkingen, maar meer wat je wat allemaal mogelijk
is. Maar kan jij dan dansen? Want hoe moet ik me dat voorstellen? Want ik neem aan, dat heeft een bepaalde insteek, Dance for Health. Hoe gaat zoiets als je er naar binnen komt en je gaat aan zo'n les beginnen? Hoe gaat zoiets? Ik neem aan dat jullie dat opbouwen, warming-up doen bijvoorbeeld. En dan, hoe gaat zoiets?
Wij beginnen inderdaad wat zachter. Er wordt hele mooie muziek gekozen. Dus niet alleen Vuurvogel van Stravinsky. Maar ook wat meer meditatieve muziek hebben we wel eens. Met klankschalen. Dat is ook prachtig. En dan gaan we rustig bewegen. In Stravinsky zijn er een aantal wel hele heftige momenten. En dan gaan we ook heftige bewegingen maken. We zitten in het begin. En dan wij gebruiken de ruimte om ons heen. Soms dan met gesloten ogen. En dan weer open. En dan leer je ervaren van hoe anders het is als je je ogen gesloten hebt. En hoe anders je gaat reageren als je opeens een ruimte ziet of de mensen ziet.
En het is, dan ervaar je jezelf op een andere manier, kan ik me zo voorstellen.
Ja, en het gekke is, je gaat dan ook anders bewegen. Veel meer beperkt en veel bewuster op de een of andere manier.
Veel gespannener, als het ware.
eigenlijk wel.
Ja. Ik wil even naar Joost, Joost Vrouwenraad. Ja. Jij bent ooit ook aangesloten geweest, of althans, je hebt een soort relatie gehad met Dance for Health ook. Je bent toen naar je eigen organisatie gegaan, Care to Dance. Dat heeft een soortgelijke insteek. Mm-hmm. Wat is eigenlijk de filosofie achter, achter het heilzame effect van dans op Parkinson en MS in dit geval?
Ja, het is inderdaad, we hebben dat. Dat heet Care to Dance bij ons. Maar wij beperken ons alleen maar met om lessen te geven, dansles te geven aan mensen met Parkinson's. Hoewel het wel open is voor andere mensen om te komen te visiteren en mee te doen. Maar het is, ons doel is om ons te focussen op mensen met Parkinson. En dat doen we echt altijd in een hele korte link met de artistieke visie die we op dit moment ontwikkelen. Dus we doen het ook vanuit onze artistieke praktijk, vanuit de studio waar we werken. Dus het is altijd gelinkt aan mijn werk als choreograaf en de artistieke visie die ik ontwikkel met de dansers.
Mm-hmm. Ja. Maar wat heb jij dan voor artistieke visie op de dans voor Parkinson patiënten?
Nou, ik denk dat het waar je als danser eigenlijk voor opgeleid wordt, is dat je oplossingen moet vinden in tijd en ruimte, in een bepaald beeld. En je krijgt daar technieken voor aangeleerd. Maar dat is niet één techniek, dat zijn er vele. En die zitten allemaal rondom coördinatie, flexibiliteit, snelheid, het vormen van beelden, imagination, voorstellingsvermogen. En ik geloof en ik zie het ook dat mensen met Parkinson die dat juist eigenlijk nodig hebben. Zij zijn voortdurend worden zij geconfronteerd door problematiek met hun lichaam. En door middel van danslessen wordt hun spectrum vergroot om problemen op te lossen. Heel klein gek voorbeeldje is dat er is een vrouw die krijgt bij ons les. Die vindt het heel moeilijk om uit haar bed te komen. En nu hebben we in de dansles is er een soort van oefening, bijna een soort van een tap-oefening, tapdancing. En zij heeft ontdekt dat als zij aan die tapdance-oefening denkt, dat ze dan uit haar bed kan komen. Mm-hmm. En dat is een hele andere benadering dan wanneer ze zegt van, nu moet ik uit mijn bed en ik moet dit been optillen. Nee. Dus er wordt een appel gedaan op haar voorstellingsvermogen. En dat heeft wellicht ook met timing, musicaliteit, ook met, moeten we niet onderschatten, happiness of vreugde van een vreugdevolle herinnering te maken. Waardoor zij haar doel kan bereiken op dat moment. Ja. Maar ze is dus niet bezig om technisch en puur en alleen maar vanuit een eendimensionale functionaliteit haar doel te bereiken. Ze heeft een groot spectrum van tools op dat moment.
Ja, maar hoe zit dat dan? Want ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat dansen heeft een goede positieve invloed op de doorbloeding in je lichaam. Mm-hmm. Je bent sociaal, het is gezellig, je hoort fijne muziek, je krijgt aandacht. Maar dat zou je net zo goed ergens anders ook kunnen vinden. Of wat maakt het nou eigenlijk zo specifiek dat dansen, dat zo heilzaam is?
Ik denk dat je niet onderschatten dat er les wordt gegeven door professionele dansers. Die dus vanaf jongs af aan bezig zijn om uitdrukking te geven aan hun lichaam. En daar meerdere technieken voor hanteren. En nogmaals, dat voor Parkinson-patiënten dat een heel bruikbare tool is om...
Maar noem eens een voorbeeld dan van een techniek die eventueel bijvoorbeeld zo'n verbinding van zo'n neuronenverbinding die geblokkeerd is of verstoord is, dat die mogelijk toch weer op de een of andere manier wat meer ruimte krijgt.
We doen bijvoorbeeld ook improvisatie. We werken vanuit repertoire, opbouw, coördinatie, snelheid, maar ook improvisatie. Dus vanuit bepaalde beelden om daar vrij op te kunnen bewegen. Dus je krijgt een bepaalde structuur wel, een beeldstructuur. En de dansers kunnen dan met de muziek bewegen binnen die structuur. Een ander iemand, een Parkinson patiënt, die heeft vaak zo'n off-moment in een supermarkt bijvoorbeeld. En dan isoleert ze volledig. Kan ze niet verder. En dan gebruikt ze een soort van muzikale inspiratie om naar de kassa toe te dansen. Mm. In plaats van dat ze naar de kassa moet lopen.
Mm-hmm.
En dat helpt.
En ik kan me ook voorstellen wat jij vertelt, dat je al die weerstand die je in je hoofd hebt, die wordt door die lichamelijke handeling, hè, want meditatie is in feite ook een lichamelijk iets, hè, lichamelijk, geestelijk, dat wordt, je gaat uit dat hoofd en je komt in een andere cadans, mm-hmm. een ander ritme terecht. Dat is wat ik bij jullie hoor. Dat is natuurlijk heel essentieel. Ja, dat werkt
het,
dus.
En het is wat anders dan alleen maar fysiek bezig zijn of met een sport bezig te zijn. Ook met een sport, eigenlijk maakt het bijna niet uit hoe je dat punt maakt, als je maar binnen de regels blijft. En dat is je goal. Maar met dansen gaat het juist niet om die punten te maken.
Nou, ben ik niet helemaal met je eens hoor, trouwens. Maar
is
maar
het
goed.
Zo?
Ja,
nee,
dat, topsport hoor.
Daar gaat het helemaal niet om, hè. Dat moet juist niet je doel zijn. Maar goed, ga verder.
Nee, wellicht kun je dan niet... Ah, maar ja. Dan komen we er. Wellicht kun je dan niet die punten maken.
Nee, precies.
Dus je moet, ja. Inderdaad, je moet wel als sporter moet je bezig zijn om om je goed te kunnen voelen en... om uiteindelijk dat punt te bereiken.
En ook jij zegt sport ook, hè, want sport is ook een creatieve daad.
Natuurlijk, ja.
Ja. En dus niet alleen maar een mechanisch naar een doel werken.
Nee, nee.
Daar zit overeenstemming in.
Dat zit overeenstemming in. Maar ik was zo benieuwd, Anna, hoe jij dit... kan je dat herkennen, wat Joost zegt? Over de manier waarop dans invloed heeft op MS of Parkinson.
Ik denk...
Of ervaar jij het anders?
Ik ben aan het nadenken over wat je zegt. Over de technieken, de tools die je hebt.
Ja.
Waar ik aan kan vastknopen, dat is dan dat visualiseren. Mm-hmm. Want dat is ook iets wat wij doen. En dat is heerlijk. Heel bevrijdend werkt dat visualiseren. Als wij, je lichaam heeft een geheugen. Dus als ik thuis ben, dan opeens dan maak ik een beweging die we gedaan hebben in de klas. Ja. En ben ik heel verbaasd. Het is heel leuk, want het zit dan in mijn geheugen. En dan ga ik mee door. En dan word je, inderdaad wat je zegt, happiness. Dan word je heel blij, want dan ben je weer terug in dat moment waar je was in de les.
Ja.
En als er nu bij jullie in de les ook topdansers, hè? Soms doen die ook mee, heb ik begrepen. Wat kunnen die van jullie dan leren?
Wat ik hoorde van Andrew is dat ze achting hebben voor wat we doen. Dat ze heel goed kijken naar de manier waarop wij met bewegen omgaan. En dat ze het prachtig vinden.
Ja, dat is mooi.
Dat jullie vinden ook inspiratie bij elkaar natuurlijk.
Zeker, ja.
Ja. Jan, je hebt beloofd om ons even een filosofische inkijk te geven in het fenomeen dans. Hoe kijk jij naar dans in het algemeen, met jouw achtergrond als filosoof?
Er is eigenlijk al een hele hoop gezegd, hè? Maar wij filosofen hebben geleerd vanaf een meneer die heet Descartes, die heeft hier in Nederland trouwens een boeken geschreven, dat we leven in ons hoofd. En dat het lichaam en alles om ons heen is een machine. Ja? En ons hoofd stuurt die machine aan. Het is nog dualistisch, heet dat in de filosofie. Hè? En dat denkbeeld, daar geloven we in feite nog steeds in. We denken dus dat we in een binnenkamer zitten, in ons hoofd. Heel veel psychologie, meeste psychologie gaat er ook vanuit. Freud met zijn... met zijn ich en es en über ich. Dat is allemaal een soort van binnenkamer. Hè? Een geheime binnenkamer waar niemand bij kan. En dan heb je de buitenwereld. En wat je nu hoort in deze verhalen nu al... dat is in die dans ga je een hele andere relatie... je blijkt een heel andere relatie met de werkelijkheid te hebben. We staan al in contact met elkaar. Dat weten dansers ook als ze met elkaar dansen. Er is altijd het contact, ook als het een terugtrekkende beweging is. Ook een toenaderende beweging. Dus we staan al in contact met elkaar. Hè. Zoals een moeder of een vader met zijn kind. Hè, wat ik dan ook nu ervaar. En dat is dus een heel andere manier van kijken dan wij in de psychologie... Everywhere, hè, ook in de politiek, dat zijn hele ouderwetse denkers. Hè, dat zijn de meest ouderwetse denkers die er zijn, hè, met alle respect. Hè, Rutte en weet ik wat, die denken, hele oude modellen. Maar die dans kan je, en ook andere kunsten... maar bij dans is het juist omdat dat fysiek zo belangrijk is... Hè, dat jij fysiek al in relatie tot de werkelijkheid staat. Die werkelijkheid bevindt zich niet buiten je.
Mm-hmm.
Ik hoop dat ik het in een paar woorden... We hebben een heel fundamenteel punt uit de filosofie gehaald... waar wij filosofen nog steeds mee bezig zijn. We proberen nog steeds Descartes en Immanuel Kant te weerleggen. En daarmee, zeg maar, onze politici en weet ik veel wat. Aan alle vanuit dat de werkelijkheid beheersbaar is.
En dans, die schept een andere werkelijkheid.
Schept een andere relatie tot de werkelijkheid. En dan blijk je al, hè, wat we bijvoorbeeld, hè, dat is, aan deze tafel ook zitten, hè, wat heel erg duidelijk in het Taoïsme, boeddhisme op een andere manier. Ja, maar het boeddhisme en Taoïsme leren ons er van een andere manier tot de werkelijkheid.